Ja, Nächstenliebe ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich glaube, jeder würde mir zustimmen, wenn ich sage, dass Nächstenliebe für jeden Christen eine absolute Selbstverständlichkeit ist, ein Muss ist, anders geht's gar nicht. Wenn du Christ sein willst, dann kommst du um dieses Thema einfach nicht herum. Eines der wichtigsten Gleichnisse von Jesus wurde ja ausdrücklich wegen dieser Frage überhaupt erst erzählt. Wer ist denn mein Nächster? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber keine Angst, das werden wir heute nicht behandeln. Wir machen heute einen Abstecher in den ersten Teil der Bibel. Und ich überschreibe das heute mal mit den Worten Flucht, Fisch und Nächstenliebe. Weiß jemand, um wen es geht? Den Jona natürlich, ganz klar. Die kuriose Geschichte um diesen Propheten, der vom Fisch verschluckt wird. Nächstenliebe. Das ist natürlich keine christliche Erfindung, die wir erst so bei Jesus vielleicht entdecken. Im Gegenteil, Nächstenliebe, das gehört schon zu den Geboten, die wir im Alten Testament finden. Im dritten Buch Mose steht schon direkt im Zusammenhang mit den 10 Geboten. Und das ist alles kein Geheimnis, kann man alles nachlesen. Aber wer hätte das gedacht? Nächstenliebe, das ist dann, wenn es drauf ankommt, gar nicht so einfach. Tatsächlich sehen wir in ganz vielen Stories in der Bibel nicht so wahnsinnig viel Nächstenliebe, sondern manchmal so eher das Gegenteil. Da wird erobert und geschlagen und gehauen und gestochen und ausgeraubt, was das Zeug hält. Gut, es war auch kein Ponyhof damals, das wissen wir ja. Es waren raue Zeiten mit kriegerischen Völkern. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es unheimlich wichtig zu betonen, Nächstenliebe, das war damals schon die Idee und es blitzt immer wieder auf zwischen den Zeilen und es kommt dann zum Vorschein. So tasten wir uns mal ein wenig da heran. Was haben denn jetzt Jona und der Fisch mit Nächstenliebe zu tun? Das war ja eine ganz seltsame Situation damals. Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen eintauchen und abtauchen in diese Zeit, in der die Geschichte spielt. In der Zeit, als die Jona-Geschichte entstanden ist, aufgeschrieben wurde, da war Israel schon lange kein souveräner Staat mehr. Lange vorher schon war das große Reich der Könige David und Salomo war zerfallen in 2 konkurrierende Gebiete. Die machten sich nicht nur gegenseitig ständig Stress und Probleme, sondern es gab ja auch damals schon verschiedene Großreiche, die immer wieder mal so in die Gegend kamen und mal alles einkassierten und sagten, jetzt müsst ihr Tribut zahlen und da gab es ständig irgendwie Schwierigkeiten. Also Israel wurde nacheinander besetzt, ganz Gallien ist von den Römern besetzt, ganz Israel ist besetzt von den Assyrern, den Babyloniern, den Persern und später Geschichte Alexander der Große und dann natürlich Neues Testament, dann kamen dann endlich die Römer. So. Also da war schon viel Wasser den Jordan jetzt runtergeflossen und wie ist das jetzt geworden? Eine dieser Großmächte hatte sich so verankert im kollektiven Gedächtnis des Volkes Israel als diejenigen, die mit dem ganzen Mist angefangen haben. Das waren so die ganz Bösen, die ganz Schlimmen und das waren die Assyrer. Die Assyrer waren dafür verantwortlich, dass dann auch der nördliche Teil von Israel ständig bedrängt wurde. Den südlichen Teil haben sie auch versucht einzunehmen, haben sie nicht ganz geschafft. Naja, das Ganze endete dann damit, es gab eine katastrophale Niederlage und viele der im nördlichen Teil ansässigen Juden wurden für immer verschleppt, hatten ihre Heimat verloren und das Ganze ist nichts für schwache Nerven. Wirklich nicht. Also wenn die Sprache auf die Assyrer kam, dann war das nicht lustig. Da ging sofort die Warnlampe an. Und selbst als später andere Großmächte kamen, also Babylonier, Griechen, Römer und so, dann war diese negative Erfahrung das, was man den Kindern erzählte, um ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen. Ja, das assyrische Großreich, das sind die Feinde. So, unsere Geschichte beginnt jetzt damit, dass Gott so einen kleinen Auftrag hat für diesen Propheten Jona. Und Gott sagt zu Jona, mache dich auf, geh nach Ninive. In die große Stadt und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. So fängt das Jona-Buch an. Ja? Kleine Fußnote, Ninive, Das war die Hauptstadt von Assyrien. So, für Jona kommt dieser Auftrag wie ein Schock, dass die Assyrer in seinen Augen die Bösen sind, das musst du ihm nicht sagen, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber dass er da hingehen soll, das muss er jetzt aber falsch verstanden haben. Das hat er vielleicht nicht richtig gehört. Da muss er mal so zurückgefragt haben in dem Moment, Gott, ich glaube, ich habe dich jetzt falsch verstanden. Du meinst sicher, dass ich nach Naphtali gehen soll? Und Gott sagt, nein, du sollst nach Ninive gehen, hast du richtig verstanden. Und Jona denkt sich so, no way, auf keinen Fall als jüdischer Prophet zu den Assyrern gehen und dann auch noch Gottes Gericht predigen. Das ist so, wenn du Samstagabend in die Kneipe gehst, in Bochum, reißt die Tür auf und rufst, Schalke! Das geht ja so gar nicht. Und außerdem, also jeder anständige Bürger Israels war sich über eine Sache vollkommen im Klaren. Die Assyrer, das waren die Feinde, mit denen hat man nichts zu tun, da gehst du nicht hin. Vielleicht merken wir jetzt, es ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass unser Jona keinen Bock hat, Gottes Anweisungen zu befolgen. Stattdessen läuft er in die entgegengesetzte Richtung und schifft sich in Jafu ein. Er will ganz weit weg ans Ende der Welt, Spanien vielleicht oder so. Jedenfalls nicht nach Ninive. So, machen wir hier mal einen kleinen Einschnitt. Mir ist es wichtig, dass wir diese Jona-Geschichte so ein bisschen verstehen lernen. Ja, früher wurde mir das immer so erzählt, Jona, das ist der ungehorsame Prophet, der läuft einfach davon und so. Aber wenn wir uns diese geschichtlichen Eckpunkte mal genau betrachten, wenn wir das mal so ein bisschen einpreisen, dann sehen wir hier, das war das Normalste von der Welt, was Jona da gemacht hat. Jeder hätte genau so gehandelt, weil Ninive, da gehst du nicht hin. Das sind die Feinde, das sind die Bösen. Wenn wir heute die Jona-Geschichte lesen, dann denken wir so im dritten Vers, wieso rennt er jetzt weg? Aber wenn damals jemand diese Geschichte gelesen hat, dann denkt er beim dritten Vers, ja, vollkommen logisch, hätte ich auch gemacht. Und diese Geschichte nimmt uns also mit auf eine Reise, in der wir konfrontiert werden mit unseren tief sitzenden Ängsten, mit unseren Feindschaften, mit unseren Abneigungen. Das ist der Ausgangspunkt. Ninive, das ist nicht irgendeine Stadt in irgendeinem Land, sondern Ninive, das ist dein Schmerzpunkt. Das ist dein Angstgegner. Das ist dein Trauma, dein Albtraum. Hast du einen Angstgegner? Gibt es einen?
Es gibt
welche, du gibst das gleich zu, super, es gibt manche, die sagen, nur ich habe keinen, mir geht's ganz gut, aber ich habe den Eindruck, viele von uns kennen das. Angstgegner, das ist der, wo du dir unter keinen Umständen vorstellen kannst, dahin zu gehen. Ja? Jemand, wo die Nächstenliebe fast unmöglich erscheint. Es soll ja Menschen geben, die haben damit keine Probleme, aber ich behaupte mal, die allermeisten von uns wissen das sehr genau, haben jetzt vielleicht sogar schon jemanden im Kopf, wo sie genau wissen, Nächstenliebe, das wird bei diesen Leuten richtig, richtig schwer. Da geht's am Anfang jetzt noch gar nicht darum, besonders positiv und freundlich zu sein. Also Jona sollte jetzt ja keine Freudenbotschaft bringen, der sollte eine Gerichtsbotschaft bringen, aber auch das war ihm schon zu viel. Und an dieser Stelle nimmt die Geschichte jetzt so richtig Fahrt auf. Im wahrsten Sinn des Wortes, Jona geht auf große Fahrt und wer das Jona-Buch schon mal gelesen hat, der weiß ja, wie die Geschichte weitergeht. Ich fasse mal kurz zusammen den ganzen Text, dann kann man ihn ruhig mal zu Hause lesen. Gott schickt einen gewaltigen Sturm. Das Schiff kommt in Seenot, es droht unterzugehen und die Seeleute verzagen an Leib und Leben und rätseln herum, woran liegt's. Und schließlich gibt Jona zu, dass er die Ursache für den Sturm ist. Und er sagt, werft mich ins Meer, dann wird alles gut. Und sie werfen ihn am Ende ins Meer. Aber er überlebt, denn Gott hat schon ein spezielles Wassertaxi bestellt, um Jona zurückzubringen. Und nach 3 Tagen wird er dann von dem Fisch ausgespuckt und befindet sich wieder an Land. Ich habe hier mal ein schönes Bild gefunden von Peter Lastmann, eines der besten Jona-Bilder, das ich kenne. Ich sage gleich noch was dazu. Heute sind viele davon irritiert, was das wohl für ein Fisch war. Ja, für ein Wal oder keine Ahnung, ein Ungeheuer. Wir wissen es einfach nicht. Ist auch gar nicht wichtig. In dieser Geschichte geht es nämlich gar nicht um den Fisch. obwohl uns der immer gleich einfällt, wenn wir Jona hören. Es geht um einen entscheidenden anderen Punkt, der uns hier vor Augen geführt wird. In diesem Teil der Geschichte geht es darum, sich seinen Ängsten zu stellen. Das, wovor man wegrennt, der Angstgegner, die Feinde. Und das Bild von Ninive war für Jona so übergroß, es war so furchteinflößend, dass es für ihn am Anfang unmöglich war, sich seiner Angst zu stellen. Es ging nicht. Und dann wurde er konfrontiert mit einer viel tieferen, mit einer existenziellen Erfahrung. Und er musste sozusagen durch den Rachen des Todes gehen und er musste sich tiefster Verzweiflung stellen, bevor er dann in der Lage war, einen neuen Weg einzuschlagen. Und in dieser tiefen Verzweiflung, da passiert was mit ihm. Und er kehrt zurück zu Gott. Also Jona im ganzen Kapitel 2 ist übrigens ein sehr interessantes Kapitel, da steht gar keine Geschichte, da ist mitten im Jona-Buch wie so ein Gedicht, wie ein Psalm, ja, ein Gebet, was Jona im Bauch des Fisches gebetet hat. Also vorher war er vor Gott davongelaufen und jetzt erfährt er Gottes Gegenwart genau an diesem Ort, wo er dachte, da ist Gott garantiert nicht. Ja, er wollte nach Tarsis, ans Ende der Welt, Klammer auf, da ist kein Gott. Ja, und dann landet er im Fisch, wie im Totenreich. Und da ist Gott. Im Rachen des Todes. Im Psalm 139 steht das auch, ja. Bettete ich mein Lager im Totenreich, selbst da wärst du Gott. Für mich das wohl die eindrucksvollste Botschaft von Jona. Manchmal sind es gerade so diese schweren, diese schwierigsten, die dunkelsten Erfahrungen, in denen wir Gott neu erfahren, aus denen heraus sich unser Leben auf eine ganz neue, auf eine sehr überraschende Weise verändert. Der Peter Lastmann hat all diese Elemente meisterlich abgebildet. Und auf seinem Bild, der Jona, der fliegt ja regelrecht aus dem Maul des Fisches, sein Leben wird sozusagen herumgewirbelt und durcheinander gebracht und irgendwie er strampelt noch mit den Füßen, mit denen er vor Gott davonlaufen wollte. Er ist quasi nackt, schutzlos ausgeliefert, aber die Hände hat er zum Gebet erhoben und seine Augen blicken nach oben in einer flehenden Hoffnung. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wie das wohl so beim Peter Lastmann so, was er sich dabei gedacht hat. Und wenn man mal in das Auge des Fisches schaut, also ich habe irgendwie den Eindruck, der guckt mich an. Geht das euch auch so? Ja, so als ob er uns die Frage stellt, und wo läufst du gerade vor Gott davon? Soll ich dich auch verschlucken? Also soweit mal dieser erste Teil der Jona-Geschichte. Also Flucht und Fisch. Jetzt wenden wir uns mal der Frage zu, wie geht's uns denn jetzt mit Nächstenliebe? Ist Nächstenliebe auch so ein Thema, wo wir manchmal lieber so tun, als hätten wir es nicht gehört? Vielleicht hast du auch so einen Angstgegner, bei dem Nächstenliebe so gar nicht zu funktionieren scheint. Und ein Gedanke, der mir bei diesen Fragen gekommen ist, wenn ich wirklich lieben will, dann brauche ich eine tiefgreifende Veränderung. Dann brauche ich für mich eine Transformation. Weil radikale Liebe, das ist nichts für schwache Nerven. Radikale Liebe kann uns Angst machen, weil sie Grenzen überschreitet, die für uns tabu sind. Ja, mit Nächstenliebe, so im direkten Umfeld, kommen wir vielleicht noch klar. Aber spätestens seit Jesus wissen wir ja, nein, es geht nicht einfach darum, so ein bisschen nett zu den Menschen zu sein, wo ich auch, die auch nett zu mir sind, sondern echte Nächstenliebe schließt alle Menschen ein. Sogar meine Feinde. Das ist die Botschaft von Jona. Es schließt alles ein, auch meine Feinde. Und spätestens seit Jesus sehen wir auch, wohin das führen kann. Der Jona hatte vielleicht Angst, wenn ich da hingehe, die machen mich gleich kalt. Ja, bei Jesus ist das passiert. Manche Feinde kreuzigen einen auch. Nächstenliebe führt nicht automatisch dazu, dass die Nächsten mich auch lieben. Manchmal ist das tatsächlich ein Preis, dass man verletzt wird. Wir haben es an Jesus gesehen und nach Jesus an so, so vielen anderen. Vielleicht haben wir es auch schon selber ein paar Mal erfahren. Wenn wir Nächstenliebe wirklich begreifen wollen, dann kommen wir nicht an diesem Kreuz vorbei. Als Jesus mal von seinen Gegnern aufgefordert wurde, gib mir doch mal ein Zeichen deiner Autorität. Warum hast du eigentlich Autorität, Jesus? Und er sagte dann, es wird euch kein Zeichen gegeben werden. Ihr kriegt kein Zeichen, außer eins. Und zwar das Zeichen des Jona. Sehr interessant, diese Stelle. Ein bisschen kryptisch hat er das ausgedrückt. Und er sagt dann, so wie Jona 3 Tage im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und Nächte im Schoß der Erde sein. Matthäus 12, 39 sagt er das. So, die Kraft der Liebe Gottes besteht darin, dass sie bereit ist, den höchsten Preis zu zahlen, dass sie bereit ist, die größte Grenze zu überwinden. Bevor Jona im Bauch des Fisches diese geistliche Transformation erlebte, war er dazu nicht in der Lage. Er konnte nicht nach Ninive gehen. Es war ihm unmöglich. Er wäre lieber gestorben, als nach Ninive zu gehen. Er sagt zu den Seeleuten, werft mich ins Meer. Das ist ziemlich krass. Lieber Tod als Nächstenliebe. Wo gibt's denn sowas? Aber ja, diesen Weg wählen mehr als wir denken. Unter bestimmten Umständen scheint es uns weniger schlimm zu sein, das Leben zu verlieren, als dass wir uns mit unseren Feinden versöhnen. Und leider sehen wir diese bittere Fixierung auf Angst und Hass weltweit an so vielen traurigen Beispielen. Ja, Selbstmordattentate, Amokläufe, und man denkt dran, mancher Amokläufer richtet sich dann selbst. Lieber sterben, als versöhnt zu leben. Und vielleicht ahnen wir jetzt, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass wir innerlich von Gott verändert werden, dass wir herauskommen aus dieser Spirale von Hass und Gewalt und dass wir befreit werden von dieser Angst vor unseren Angstgegnern. Dass wir sehen, dieser Tiefpunkt, vor dem wir so eine Heidenangst haben, an diesem Tiefpunkt ist Gott uns vorausgegangen in Jesus. Da war er schon, da ist er ständig präsent. Da macht er das Größte, was er machen kann. Nächstenliebe erfordert eine Transformation, und diese Transformation finden wir da, wo wir den Weg des Christus gehen. Wo wir dem Gott begegnen, der am Tiefpunkt bei uns ist, weil er dorthin gegangen ist aus Liebe zu uns. Tja, wie geht's jetzt weiter mit dem Jona? Er geht ja tatsächlich hin nach Ninive, zu seinen Angstgegnern. Er spricht die Worte, die Gott ihm aufgetragen hat, nicht mehr, auch nicht weniger. Er macht nicht einen auf gut Freund, und auch sonst, er geht keine weiteren besonderen Schritte auf die Menschen zu, aber durch seine Worte, durch seine Präsenz dort, wird in dieser Stadt Ninive etwas angestoßen. Die Menschen werden berührt, sie werden verändert, sie fasten, sie beten, sie kehren um. Sogar der König und seine Minister gehen auf die Knie und tun Buße in Sack und Asche. Eine tiefgreifende geistliche Bewegung verändert die ganze Stadt. Und siehe da, Gott ändert seinen Plan und verschont die Stadt. Er richtet die Menschen nicht. Jona versteht das erst gar nicht. Und Jona und Ninive, das wird da hinterher auch kein Club der besten Freunde. Ja. Jona hatte noch ganz andere Lektionen zu lernen, das kann man dann nochmal im 4. Kapitel nachlesen. Aber wenn er nicht gewesen wäre, hätte sich nichts verändert. Durch Jona lernen wir vielleicht diese Dinge. Das erste, manche Feinde brauchen meinen ersten Schritt, damit sie zu Freunden werden können. Und manche, die ich selber vielleicht für gottlos halte und barbarisch, die lassen sich viel eher von Gott berühren als ich. Das kann uns ganz schön in Frage stellen. Wenn ich nur den Mut habe, sie kennenzulernen. Was meinst du, Paul?
Sehr wichtig.
Ja, das ist wirklich der Punkt, ja. Und das Zweite, manchmal funktioniert Nächstenliebe anders, als ich das denke. Es muss nicht immer die große Nummer mit dem barmherzigen Samariter sein. Ja, gleich maximal und voller Einsatz und Superliebe und nachträgliche Versorgung und alles und alle. Nein, manchmal ist unser größter Schritt, dass wir erstmal die Feindbilder überwinden, die wir in unseren Köpfen konstruiert haben. die wir so sorgfältig in unserem Leben aufgebaut haben, das ist oft der viel größere Schritt. Du musst nicht erst vom Fisch verschluckt werden. Vielleicht reicht es schon, wenn du dir klar machst, dass Gott an jeden Menschen interessiert ist. Und er ist für dich durch die 3 Tage und die 3 Nächte gegangen. Er liebt dich so sehr und auch genauso liebt er deine Lieblingsfeinde. Amen.